Wir wollen heute einmal mehr uns mit dem Epheserbrief beschäftigen. Ich weiß, das tun wir schon sehr lange. Aber ich glaube auch, dass der Epheserbrief immer wieder sehr aktuelle Aspekte hat. Und ich denke, dass wir heute einmal mehr sehen werden, dass er sehr viel uns darüber zu sagen hat, wie wir mit den verschiedenen alltäglichen Herausforderungen, gerade auch im Gemeindeleben und in der Christenlandschaft, aber eben auch im Eheleben, auskommen können. Bevor wir das aber weitermachen werden und uns auf den letzten Abschnitt des 5. Kapitels schauen, lass uns noch mal gemeinsam beten. Ich könnte sitzen bleiben. Himmlischer Vater, danke schön, dass du uns dein Wort gegeben hast und wir in deinem Wort sehr, sehr viel lernen können. Und es gibt heute wieder viel zu lernen und vieles, was für uns im Alltag, sowohl im ganz normalen Familienalltag als auch in einem weitergefassten christlichen Alltag eine große Rolle spielt. Du hast uns heute wieder viel zu sagen und ich bitte dich, dass du uns dein Wort öffnest, dass du mir die Weisheit und die rechten Worte durch deinen Geist gibst, dass du aber auch mit deinem Geist an jedem Einzelnen im Herzen arbeitest. Amen. Das wackelt hier ziemlich stark. So. Schlag mit mir einmal Epheser Kapitel 5 auf. Es geht dort in diesem Abschnitt wieder einmal um Mann und Frau. Was sollen die Männer tun in der Ehe? Was sollen die Frauen tun in der Ehe? Nun haben wir aber schon sehr viel darüber behandelt und ich werde heute also zu diesem Thema nicht noch viel mehr sagen. Vielmehr interessiert uns jetzt eine Theologie, also eine bestimmte Lehre, die Paulus hier mal wieder mit einfließen lässt. Das hat er schon einmal getan, aber jetzt lässt er noch einmal eine Lehre einfließen und wir wollen uns mehr um diese Lehre kümmern. Und ich habe, das seht ihr schon an dem Titel, eine These aufgestellt. Nun könnten wir gemeinsam versuchen, diese These zu bestätigen oder ihr versucht im Nachhinein, diese These zu widerlegen. Die These, die ich aufgestellt habe, ist, und sie baut so ein bisschen auf den Vers 33 auf, aber dann auch auf Beobachtung und Vergleich mit vielen anderen Parallelen, Stellen in der Bibel oder parallelen Lehren in der Bibel. Ich bin davon überzeugt, dass vollkommene Einheit dadurch entsteht, dass der eine liebt und der andere fürchtet. Ich gebe zu, dass das befremdlich ist und dass man durch einfaches darüber nachdenken vermutlich nicht auf diese Idee kommen würde. Wie kann, wenn die eine Partei liebt und die andere Partei fürchtet, wie kann das zu einer idealen göttlichen Einheit führen? Oder zumindest gottgewollten Einheit. Aber lasst uns einmal ein Stück weit weitergehen und ihr müsst jetzt bis zum Schluss bleiben, um diese Auflösung zu bekommen. Wir lesen uns erstmal den Abschnitt Verse 30 bis 33. Paulus hat in diesem Kapitel 5 damit begonnen, dass er sagt, ihr als Gemeinde, ihr Christen, ihr sollt lieben, wie Christus geliebt hat, und zwar so hingebend, wie Christus geliebt hat. So sollt ihr euch gegenseitig lieben. Ihr sollt, weiterhin sagt er, voll Geistes werden, in Vers 18. Und er sagt ihnen auch auf, wie wir voll Heiligen Geistes werden können. Was sind die Dinge, die uns dazu führen, voll Heiligen Geistes zu werden und gleichzeitig aber auch das Ergebnis dessen sind, wenn wir den Heiligen Geist haben? Nun, das ist, dass wir singen, Psalme und Lieder, Lobgesänge zueinander singen, dass wir Gott allezeit danken, aber auch, dass wir uns einander unterordnen. Und in diesen Abschnitten, wo Paulus jetzt über Unterordnung und Stellungen in der Gesellschaft spricht, Eltern, Kinder oder Herren und Sklaven, wir würden heute sagen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, in diesem Abschnitt beginnt er dann damit, dass er sagt, der Mann soll die Frau lieben und die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Nun, das haben wir die Male zurück schon immer wieder mal betrachtet. Paulus sagt, nachdem er erst die Frauen ermahnt hat, sich ihren eigenen Männern zu unterordnen, ermahnt er die Männer, ihre eigenen Frauen zu lieben, und zwar so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und da sind dann vier Dinge, die wir gesehen haben. Es ist zum einen eine hingebende Liebe, es ist eine reinigende Liebe, eine pflegende Liebe und zu guter Letzt eine ewige Liebe. Und jetzt zum Schluss fängt er an, über Einheit zu sprechen, und er schiebt dieses Thema immer mehr hinein als Begründung, warum der Mann seine Frau lieben soll wie sich selbst, ist die Erklärung, weil Christus seine Gemeinde, die sein Leib ist, liebt wie sich selbst. Auch er liebt seine Gemeinde wie sich und hat sie hingegeben, deswegen soll auch ein Mann seine Frau lieben wie sich selbst. Und er schiebt hier jetzt das Thema Einheit vor. Und achtet darauf, ich lese ab Vers 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Lass uns zunächst einmal hier den Text betrachten, bevor ich weitere Erklärungen abgebe. Der Gedanke, der beginnt schon in Vers 28. Er sagt, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben. Die eigenen Frauen zu lieben, wie das Vorbild, wie Jesus Christus es getan hat. Und dann kommt die Erklärung, also eine theologische Lehre, die hier hineinbringt und sagt, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Warum liebte Christus die Gemeinde so hingebungsvoll? Wir sind sein Leib. Paulus geht hier aber sogar noch einen Schritt weiter. Er hat im Epheserbrief immer wieder mal davon gesprochen, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist auch das Haupt jeder Gewalt. Er ist derjenige, der über allem die Herrschaft hat. Aber hier geht er so weit, dass er sagt, die Gemeinde und Christus sind nicht nur dadurch verbunden, dass Christus das Sagen hat und die Gemeinde sich ihm unterordnen muss, sondern sie gehören direkt zusammen. Und zwar nicht nur im Bilde gesprochen, das Haupt und der Leib. Er geht so weit, dass er sagt, wir sind sein Fleisch und seine Gebeine, sein Knochen. Wir sind so eins mit ihm, noch eine stärkere Einheit gibt es gar nicht. Und dann kommt er eben in Vers 31 auf diese Zitat von 1. Mose Kapitel 2, wo Gott schon gesagt hat, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Also eine so starke Vereinigung von Mann und Frau ist das Einzige, was es gibt, das so eng zusammen ist. Keine einzige Einheit in dieser gesamten Welt ist so einzigartig und besonders wie die von Mann und Frau. Und Paulus bezieht das hier auf Christus und die Gemeinde und sagt, und diese Einheit von Christus und die Gemeinde, die ist genauso intensiv und tief und innig wie die Gemeinde, wie die Vereinigung von Mann und Frau. Diese Einheit von Christus und Gemeinde, die ist genauso umfassend und perfekt wie die Einheit zwischen Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn. Jesus betet im Johannesevangelium, also Johannes schreibt davon, Johannes 17, da betet Jesus, dass er genau das gerne haben möchte, dass die Einheit, die sie untereinander haben, als Gott Vater und Gott Sohn, dass diese Einheit auch mit den Gläubigen geschehen möge, die durch das Evangelium gläubig werden. Und diese Einheit, ich würde schon fast sagen, das ist eine Viereinheit, die bringt den Menschen so weit, dass dieses gefallene, sündige Geschöpf, der eine völlig andere Art von Natur ist als Gott, mit Gott eins wird. Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich verstehe in seiner Tiefe, was das heißt, aber das ist schon wirklich gewaltig. Und das, was Paulus hier sagt, ist nichts anderes, als dass ihr Mann und Frau, ihr bildet nicht nur symbolisch eine Einheit ab, wie sie zwischen in Gott, in sich selbst als Einheit existiert, sondern ihr widerspiegelt, ihr seid ein Abbild von einer Einheit, die so eng ist, wie sie nur noch zwischen Gott und in sich selbst oder zwischen Christus und der Gemeinde ist. Ich wünschte, ihr würdet alle diese Größe dessen, was es heißt, erkennen, so eins mit Christus zu sein. Und vor allem, wenn ich darüber nachdenke, wie sind wir überhaupt dahin gekommen? Und stellt euch vor, vorher war das so, als Adam und Eva im Paradies noch ohne Sünde lebten. Gott war im Himmel, er hatte direkte Beziehung zu den Menschen. Der Mensch lebte auf der Erde, er bildete schon damals als Mann und Frau diese Einheit ab und widerspiegelte damit die Einheit Gottes. Aber er war nicht Gott. Er war nicht eine Einheit, eine so enge Einheit mit Gott. Und dann fiel der Mensch in Sünde. Und anstatt, dass Gott ihn lediglich errettet aus Gnade und Barmherzigkeit und in seiner Liebe und wieder zurück in diese Position stellt, dass er einfach als Mensch weiterlebt, oben Gott und unten der Mensch und sie haben Beziehung miteinander. Stattdessen erhebt er den Menschen so hoch, dass er sagt, so wie wir eins sind, als Gott, Vater, Gott, Sohn und Heiliger Geist, so eins will ich jetzt auch mit dem Menschen sein. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der Bräutigam. Diese gläubige Gruppe, die Gemeinde, ist die Braut und sie werden sich zu einer Einheit über alle göttlichen Grenzen hinweg vereinen. Und das ist schon gewaltig, dass Gott unsere Sünde fast schon dazu gebraucht, um uns noch höher zu heben, als wir im Paradies gewesen wären. Das ist echt erstaunlich. Und insofern kann man verstehen, dass Paulus hier sagt, das Geheimnis ist groß, dass Gott gesagt hat, Mann und Frau sollen zusammen eins werden. Ja, sie sollten damit Gott widerspiegeln, aber da hörte dieses Abbild, diese Bedeutung der Ehe noch gar nicht auf. Sie geht noch ein Stück weiter und diese Zweieinheit, vielleicht habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum hat Gott zwei Menschen als Einheit gemacht, obwohl Gott ein Dreieiner Gott ist? Und ich gehe davon aus, dass es deswegen ist, wie Paulus hier sagt. Er sagt, das Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Dort sind es auch nur zwei, ein Christus und eine Gemeinde. Deswegen ein Mann und eine Frau, der Bräutigam und seine Braut. Und das ist die ultimative Einheit. Und das war der Wunsch von Jesus und er betet es in seinem hohepriesterlichen Gebet. Vater, ich will, dass dort, wo ich bin, auch die sind, die du mir gegeben hast, damit sie diese Einheit, die wir haben und die Freude, auch in ihnen sei und ich in ihnen, du in mir, ich und ihnen, alles zusammen eine vollkommene Einheit. Und Johannes greift dieses Thema in seinem ersten Kapitel im ersten Johannesbrief noch einmal auf, wo er von dieser Gemeinschaft spricht. Vielleicht kommen wir später noch dazu. Aber ich möchte jetzt erst einmal den ersten Punkt anschauen. Diese Einheit, die wir jetzt als Gemeinde mit Christus haben, sie ist sehr, sehr viel bedeutend. Und zwar praktisch. Vielleicht habt ihr euch oft schon die Frage gestellt, es gibt so viele unterschiedliche Gemeinden. Es gibt so unterschiedliche Richtungen, in die Christen gehen und glauben. Wo kann man sich verbinden, wo kann man sich nicht verbinden? Mit wem kann man zusammen sein, mit wem sollte man nicht zusammen sein? Und vielleicht ist die eine Sache klar, wenn wir sagen, das sind falsche Religionen oder christliche Irrlehren, von denen wollen wir uns distanzieren. Aber wenn alles eins ist und wenn wir als Gläubige und andere Gläubige aus anderen Gemeinden, die wiedergeboren sind, auch zu dieser Einheit, zu diesem Leib gehören, was hindert uns daran, mit all diesen Menschen zusammenzuleben? Und ich hoffe, dass wir heute aus der Bibel die eine und andere Frage beantwortet bekommen. Natürlich nicht alle. Lass uns erstmal hineinschauen, was sagt Paulus im Epheserbrief über die Einheit. Und das scheint mir schon fast so zu sein, als würde er es entfalten. Er beginnt im ersten Kapitel, ganz am Anfang, wo er vom Ratschluss Gottes spricht und von den vielen Segnungen, die wir bekommen haben, beginnt er damit, dass er sagt, in Kapitel 1, Vers 10, Vers 9 und 10, er hat das Geheimnis bekannt gemacht zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Und was war das, was Gott, wenn alles erfüllt ist, offenbaren wollte, ausführen wollte? Alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch auf Erden ist. Es war Gottes Absicht, von Anfang an die ganze Weltgeschichte dorthin zu bringen, dass er am Ende alles, alle Engelmächte, alle Weltmächte, was auch immer sonst, unter Christus vereint und Christus der Herrscher über allem ist. Und dann sagt er in Vers 22, Gott hat alles den Füßen von Jesus Christus unterworfen und hat ihn, Jesus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Nachdem Gott Christus alles unterworfen hat und er der Herrscher über allem ist, ist Christus jetzt das Haupt der Gemeinde geworden. In Kapitel 2 geht er weiter und spricht diese zwei große, aus theologischer Sicht, zwei große Unmöglichkeiten an, dass die Heiden und die Juden zusammen Gott gehören können. Es war aus dem Gesetz, wie Gott es den Juden gegeben hatte, nicht möglich, dass ein Heide direkt gerettet werden konnte. Er musste Jude werden, also übertreten zum Judentum, und erst dann galten all die Verheißungen für ihn und er konnte gerettet werden. Nur so als nebenbei, Errettung geschah immer aus Glauben und nie aus Gesetz. Aber das Thema werde ich jetzt nicht ansprechen. Und nun beschreibt Paulus aber in Epheser Kapitel 2, Verse 14 und 15 weiter, dass er, Jesus Christus, unser Friede ist. Er hat die Scheidung, den Zaun zwischen diesen beiden Gruppen, den Heiden und Juden, abgebrochen, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz und so weiter hinwegtat und diese zwei, Heiden und Juden, zu einem neuen Menschen schaffte und Frieden stiftete. Und er hat die beiden in einem Leib mit Gott versöhnt. Er hat sie also zusammengefügt in der Gemeinde. Er als Haupt der Gemeinde und in Christus. Also diese Einheit, und das ist einer der wesentlichen Punkte, wenn wir über Einheit sprechen unter Gläubigen. Diese Einheit, die unmöglich war von den Heiden und von den Juden, die hat er in Jesus Christus möglich gemacht, indem er einen neuen Menschen geschaffen hat. Hier als Bild eine Gemeinde. Ein Mensch, die Gemeinde, die weltweite Gemeinde ist der Leib, der Körper, und jeder einzelne Gläubige ist ein Glied an diesem Körper und ist hineingebracht in diesen Körper. Und Jesus ist das Haupt. Ein Mensch. Nur in Christus gibt es diese gemeinsame Einheit. Und dann ermahnt er sie auch weiter in Kapitel 4. So ermahne ich euch, dass ihr eure Berufung würdig wandelt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren. Ich lese ab Vers 3 jetzt weiter. Ihr sollt eifrig bemüht sein, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ich habe damals schon darauf aufmerksam gemacht, dass diese Einheit des Geistes nicht eine Einheit ist, die man machen muss, sondern sie ist schon da. Der Geist macht diese Einheit, denn jeder einzelne Gläubige, der zum Glauben kommt, wird vom Geist Gottes in diesen Leib hineingetauft, hineingebracht, hineingeboren. so dass alle Gläubigen zusammen einen vollkommenen Leib bilden. Also all die Gläubigen, die schon gestorben sind, die heute noch leben und die auch noch kommen werden und die alle, die mit da hineingehören, sie bilden einen Leib. Und dann sagt er so viel Einsen hin, und im Griechischen ist das immer eine Betonung, weil das Griechische das Eins als unbestimmten Artikel gar nicht braucht. Und wenn Sie das mal schreiben, dann betonen Sie die Eins. Und er sagt, es war ein Leib, also eine weltweite Gemeinde, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Übrigens, das bezieht sich darauf, dass wir Christus ähnlicher werden. Ein Herr, das ist Jesus Christus, ein Glaube, nur ein Glaube, also eine Lehre des Glaubens zu Jesus hin, eine Taufe, Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ein Gott und Vater aller über allen. Und ein paar Verse weiter ermahnt er und sagt, dass die Gemeinde, sie hat Älteste, sie hat Lehrer, damals auch Apostel und Propheten, damit die Heiligen zugerüstet werden für den Dienst und jetzt das Ziel, wohin wir dienen sollen, wohin wir uns gegenseitig bringen sollen mit dem Dienen aneinander, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das Ziel ist das Hinwachsen zu Christus, zu unserem Haupt, ihm gleich zu werden und zum vollkommenen Maß dieser Größe Christi, des Wesens Christi und auch, ja, wir können sagen, der Lehre. Nun haben wir aber dennoch das Problem, dass wir Menschen so unterschiedlich sind und dass wir es einfach nicht schaffen, dass alle immer das Gleiche glauben und das Gleiche sagen. Und trotzdem wollen wir doch alle in den gleichen Himmel, oder etwa nicht? Nun, die Bibel spricht tatsächlich davon, dass wir alle Gläubigen zusammen, auch mit denen anderer Gemeinden, in anderen Städten, in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten oder auch in unserer Stadt, alle wiedergeborenen Gläubigen sind eins, eine Leib. Und alle, die noch wiedergeboren werden, also gläubig werden, die werden in diesen Leib hineingebracht. Ja, 1. Korinther 12, 13, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Oder Römer 12, 5, so sind wir die vielen ein Leib in Christus. Wir viele sind ein einziger Leib. Wir sind eins. Wir müssen jetzt also nicht noch viel versuchen, Einheit herzustellen. Eigentlich sagt die Bibel, wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. Wir kämpfen sogar miteinander. Da schreibt ein Paulus, der nicht in der Gemeinde in Philippi ist, zu den Philippern, führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich nun von euch höre oder dabei euch bin, damit ich feststelle, dass ihr in einem Geist und einmütig, wörtlich, als eine einzige Seele miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Miteinander kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Wo gibt es jetzt Unterschied zwischen dem, mit wem tun wir uns zusammen, mit wem tun wir uns nicht zusammen? Wo sollen wir Grenzen setzen? Was umfasst dieser Einheitsgedanke denn so alles zusammen? Da gibt es auf der einen Seite diejenigen, die sagen, Christus wollte doch, dass wir alle eins sind. Und dieser Vers aus Johannes 17, Vers 20 und, ich habe das jetzt nicht genau im Kopf, ist einer der führenden Verse der Ökumene, der ökumenischen Bewegung, die eben auch alle Christen vereinen möchte. Ja, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Das ist Vers 22, Johannes 17, Vers 22. Sie sollen alle eins sein. Jesus wollte, dass alle seine Nachfolger eins sind und dass es keine Trennung unter ihnen gibt. Wie wollen wir das handhaben? Nun, ich habe nicht zu Ende geforscht und ich kann euch heute nicht alle Antworten geben, aber ich möchte euch 5 Merkmale einer Einheit geben. 5 Merkmale einer biblischen Einheit. bin mir sicher, dass ich nicht alle fünf auf die Schnelle gefunden habe. Ja? Also ihr dürft gerne mitsuchen, aber es sind mindestens diese fünf. Das eine, was ich schon mehrmals betont habe, ist in Christus. Die Einheit, von der die Bibel spricht, wenn sie die Einheit von Gläubigen meint, ist immer die Einheit in Christus. Es gibt keine Einheit unter Gläubigen außerhalb von Christus. Sobald wir mit irgendeiner Organisation, Gemeinde oder einer Gruppierung irgendwie zusammenbilden wollen und wir wollen eine Einheit, einen gemeinsamen Standpunkt suchen und dieser Standpunkt ist nicht Christus, sondern etwas anderes, dann geht das nicht. Die Einheit, und das ist, glaube ich bin davon überzeugt, weil so viele Bibelstellen das zusammenbringen, dass das der eine zentrale Punkt ist. Der zweite Punkt ist sehr ähnlich damit verbunden, und das ist eine Einheit, die zu Christus hinführt. Denn wenn wir miteinander kämpfen, wenn wir miteinander dienen, wenn wir aneinander dienen, dann ist das Ziel, wie Paulus es in Epheser 4 spricht, zu Christus hin, damit wir fest werden, einen festen Stand haben und nicht hin und her geweht werden von jedem Wind der Lehre. Zu Christus hin, das ist der zweite Punkt. Ich betone ihn als zweiten Punkt nicht von ungefähr. Wenn wir mit anderen zusammenarbeiten, dienen wollen, dann müssen wir uns immer fragen, wohin soll das führen? Was ist unser Ziel? Nicht der Glaube, dass es einen Christus gibt, ist das, was uns vereint, sondern ein Leben und Dienst zu Christus hin. Einheit nur in Christus und ein Leben und ein Dienen zu Christus hin. Das ist das, was die Gläubigen weltweit zu einer Einheit macht. Den dritten Punkt, den ich erwähnen möchte, den finden wir auch im Epheserbrief, das ist Epheser Kapitel 4, Vers 3. Sie ist vom Heiligen Geist gewirkt. Sie wird nicht organisiert, sie wird nicht künstlich hergestellt, sondern sie ist vom Heiligen Geist bereits gewirkt und gemacht. Der Heilige Geist macht die Einheit. Man könnte schon fast sagen, und ich lehne mich hier an 1. Johannes 1, Vers 7, man könnte schon fast sagen, lebe einfach im Geist die Wahrheit, im Licht, ein heiliges Leben, und ihr werdet schon einheitlich Gemeinschaft automatisch haben, wenn ihr zusammenkommt in eurem Leben und miteinander lebt. Ihr werdet plötzlich eine Einheit in Christus bilden, einfach nur, weil ihr im Licht lebt, im Licht der Bibel. Es gibt hier eine kleine Schwierigkeit. Man könnte einwenden und sagen, aber wie ist es dann, wenn die Einheit kaputt gegangen ist und wir sie reparieren müssen? Das müssen wir tatsächlich tun und dazu werden wir vielfach aufgerufen. Aber das ist dann keine Organisation einer Einheit, eine künstliche Herstellung einer Einheit, sondern das ist ein Wiederherstellen von etwas, was bereits da war. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass es in der Gemeinde Abspaltungen gibt aufgrund unbiblischer Lebensweisen oder, was viel, viel häufiger vorkommt, wenn es in der Gemeinde Trennungen gibt, unter Christen Trennungen gibt, nicht weil sie unterschiedliches lehren oder die Lehren sehr grob unterschiedlich wären, sondern einfach nur, weil die Leute nicht gerade liebevoll miteinander umgehen. Weil Befindlichkeiten oder kulturelle Überzeugungen an gewissen Dingen stören. Kulturelle Überzeugungen, verschiedene Befindlichkeiten und Vorlieben sollten nicht die Einheit stören. Sie sollten sie nicht kaputt machen. Denn dann würde ja die Einheit nicht nur Christus machen, sondern dann würde man ja sagen, die Einheit begründet Christus plus Kultur. Oder Christus plus Gewohnheit. Dann gehen wir ja über das hinaus, was die Schrift lehrt. Aber leider kriegen es wir Menschen oft nicht hin, als Heiden und Juden miteinander zu leben. Oder als verschiedene Heidenstämme miteinander zu leben. Und das ist traurig. Also wenn eine vorhandene Einheit von wiedergeborenen Christen kaputt gegangen ist, muss sie wieder repariert werden. Aber dann war sie ja schon vorher da. Der vierte Punkt, die Einheit ist verbunden mit einem würdigen, gelebten Evangelium. Also mit einem, das war jetzt nicht gut ausgedrückt. Sie ist verbunden mit einem des Evangeliums würdigen Wandel. Also sie ist verbunden mit einem Leben, mit einer Lebensführung, die dem Evangelium würdig ist. Epheser 4, 1-6 oder Philipper 1, 27 und auch 2, 1-2. Und der fünfte Punkt, den hatte ich schon erwähnt, entsteht bei einem Wandel in Licht. Also die Einheit wird von Gläubigen, die gottgemäß leben, idealerweise sich automatisch bilden. Sie wird da sein, sie wird sichtbar werden. Wir werden in dieser einheitlichen Gemeinschaft leben, wenn zwei Leute nebeneinander sind, auf dem Arbeitsplatz, aus unterschiedlichen Gemeinden zum Beispiel, und beide sind wiedergeborene Christen, beide leben im Licht und sie werden diese Einheit leben. Sie wird da sein. Sie werden sich nicht anstrengen müssen, irgendwie einheitlich zu sein, es sei denn, irgendwelche Sünden oder menschlichen Empfindlichkeiten trennen sie. Nur mit Einheit verbunden ist auch die Sache mit Gemeinschaft. Ich habe hier 10 Merkmale für Gemeinschaft in der Bibel gefunden. Verschiedene Merkmale, wo es Gemeinschaft gab. Nicht jede dieser Gemeinschaftsmerkmale ist für uns vielleicht in dieser Fragestellung so aktuell. Aber ich möchte sie einfach einmal aufführen. Es gibt einmal die Gemeinschaft mit Gott. Es gibt zum anderen die Gemeinschaft, die wir untereinander haben. Es gibt aber auch eine Gemeinschaft im Sinne von Mitleiden. Ich leide mit dem anderen mit. Auch das nennt die Bibel als Gemeinschaft. Und da hört Einheit nicht auf, wenn der eine in Freiheit lebt, der andere in Gefangenschaft lebt, weil er wegen um des Christus willen gefangen wurde. Es gibt aber auch die Gemeinschaft der Leiden mit Christus, die Paulus erwähnt. Und damit eng verbunden ist auch die Gemeinschaft, die wir mit Christus haben, im Brotbrechen und im Kelch trinken. Deswegen ist es nicht von ungefähr, mit wem wir es zusammen tun, weil wir dort die Gemeinschaft mit Christus haben. Wir können es nicht mit solchen zusammentun, die die Gemeinschaft nicht in Christus haben. Das wird schwierig. Aber das ist nochmal ein Thema für sich selbst. Gemeinschaft des Geistes wird erwähnt. Auch eine Gemeinschaft im Geben, dass sie sich Leute gegenseitig ausgeholfen haben, gegeben haben, gespendet haben. Es gibt die Gemeinschaft am Evangelium, also ein gemeinsames Dienen am Evangelium von verschiedenen Gemeinden, wird auch in der Bibel gesprochen. Also es ist nicht verkehrt, mit anderen Gemeinden grundsätzlich zusammenzuarbeiten, überhaupt nicht. Es gibt Gemeinschaft im Dienst. Und was Jesus zu Petrus sagt, ist, wir können mit Christus nur dann Gemeinschaft haben, wenn wir gewaschen sind, also wenn wir wiedergeboren sind. Es gibt keine Gemeinschaft in der Bibel, weder im Dienst, noch am Evangelium, noch im Geben und Nehmen oder sonst einige Art von Gemeinschaft, wenn man nicht von Christus gewaschen wurde. Das sagt Jesus zu Petrus in Johannes 13, 8 sehr klar, wenn das nur wer gewaschen ist, mit ihm Gemeinschaft hat. Und dann gibt es 3 Aufforderungen in der Bibel, welche Gemeinschaften wir meiden sollen. Und das ist auch von Bedeutung. Wir dürfen keine Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis haben, Epheser 5, 11. Wir dürfen keine Gemeinschaft mit der Finsternis und mit Ungläubigen haben. Also mit der Finsternis heißt die ganze alles, was nicht zu Gott gehört, was gegen Gott arbeitet. Ungläubige gehören eben auch dazu. Da wird noch vieles andere in 2. Korinther 6, 14 bis 15 aufgezählt. Und wir dürfen keine Gemeinschaft mit den Dämonen haben. Das sollte man nicht unbedingt nochmal extra erwähnen müssen. Nun möchte ich die nächsten 5 Minuten dafür nutzen, euch ein paar Dinge zu sagen. Das sind 7 No-Gos, die ich aufgeführt habe, die zu einer Einheit oder die eine Einheit bzw. Zusammenarbeit unter Christen aus biblischer Sicht unmöglich machen. Ja? Ich weiß, es wird jetzt schwer sein, diese vielen Sachen zu behalten. Notfalls hört es euch nochmal an oder ich muss diese Tabellen einmal rundschicken. Aber es ist wichtig, Es ist praktisch für uns von Relevanz. So, das erste No-Go habe ich eben auf diese Einheit in Christus bezogen gesagt. Wir können nicht Einheit mit jemandem leben, mit jemandem zusammenarbeiten, wenn es nicht Christus ist, der die Einheit bildet. Wir können nicht irgendwo sein, wenn es nur Bibeltreue ist. Oder wenn es einfach die gleiche Lehre ist. Das ist nicht das, was uns vereint. Ich weiß, dass ich hier jetzt ein bisschen sehr schwieriges Terrain treffe. Denn vielfach wissen wir gar nicht, was vereint uns als Gemeinde überhaupt. Ist es die Bibeltreue, die uns vereint? Ist es die Lehre, die wir gemeinsam haben und die uns vereint? Nun, ich sage nicht, dass Lehre unwichtig ist und dass die Bibel unwichtig ist. Also überhaupt nicht. Das kommt auch noch. Aber das, was uns wirklich vereinen soll, laut Bibel, ist Jesus Christus und nicht eine Überzeugung oder kulturelle gemeinsame Hintergründe, die wir ohnehin nicht haben. Dann wären wir eine hoffnungslose Gemeinde. Auch nicht irgendeine Art von brüderlicher Liebe. Das ist es nicht, was uns vereint. Liebevoll leben können auch sehr viele andere Menschen, auch solche, die überhaupt nicht an Gott glauben. Dann sind wir am Ende, landen wir dann auch beim Humanismus. Irgendwelche Weltanschauungen. Oder ganz getreu nach dem Motto, lass uns doch auf das achten, was uns verbindet und nicht auf die Dinge immer achten, die uns auseinanderziehen. Und das geht nicht. Wir können nicht einfach sagen, oh, wir haben hier eine gewisse Menge an Dingen, die uns verbinden, die wir gemeinsam sehen. Und auf diese Gemeinsamkeiten, also auf der Basis dieser Gemeinsamkeiten, wollen wir jetzt eine Einheit bilden und eine Zusammenarbeit machen. Und ich möchte aus sehr ernstem gegebenen Anlass zu diesem Thema später noch mehr sagen. Aber da gibt es eben einige sehr große Organisationen in unserem Land, die teilweise auch viele bibeltreue Gemeinden vereinen, die aber seit längerem schon an den Tag legen, dass sie immer stärker von diesen Positionen, die sie früher mal vereint haben, abrücken. Und es wird auch immer mehr konservative Gemeinden geben, die sagen, ich kann in dieser Organisation nicht mehr mitarbeiten. Und das fängt dort an, wo man einfach nur sagt, wir wollen auf die Gemeinsamkeiten schauen, wir wollen nicht auf das schauen, was uns trennt. Und diese Gemeinsamkeiten, nun, die kann man ja anpassen. Wenn sie nicht fest auf der Bibel stehen, dann kann man sie ja anpassen. Und das ist die Gefahr dabei. Das Zweite, was wir nicht machen können, ist, wenn die Gottheit oder die Menschwerdung Jesu Christi in Frage gestellt wird oder gar geleugnet wird. Wir können mit solchen nicht zusammenarbeiten, die ein völlig anderes Gottesbild haben. Damit verbunden ist mein dritter Punkt, wenn das Wesen Gottes grob verdreht wird, wenn er zum Beispiel nicht als alleiniger Gott mehr dargestellt wird, oder wenn ihm die Allmacht abgesprochen wird, oder wenn ihm die Allwissenheit oder sonstige göttliche Eigenschaften abgesprochen werden, dann müssen wir sagen, da müssen wir ein Stoppschild machen. Da können wir nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der scheinbar einen anderen Gott predigt, als der, den wir predigen. Vielleicht habt ihr gemerkt, ich habe bis jetzt noch nichts wirklich von Lehre gesagt, dass man gleiche Lehre haben muss. Es konzentriert sich auf die Gottheit, auf dem, was Christus macht. Und es muss sich auch natürlich auf sein Wort bauen. Denn das, was Gott ist und wer er ist und wer Christus ist, das entnehmen wir alles aus der Bibel. Und sobald man irgendwie anfängt, die Bibel zu beschneiden oder zu erweitern, müssen wir sagen, wir können nicht mit euch mitarbeiten. Wir können nicht zusammen etwas machen. Es gibt einfach nicht die Basis für diese Einheit, wenn jemand anfängt, Dinge aus der Bibel zu nehmen. Dafür ist die liberale Theologie sehr bekannt. Oder wenn man beginnt, wie in verschiedenen Sekten, noch etwas zur Bibel hinzuzufügen, weil man irgendwelche Führer hat, die meinen, sie würden auch Gottes Wort, also zusätzliche Offenbarungen haben und noch zusätzliches Wort Gottes haben. Die vielleicht bekannteste Sekte in diesem Bereich sind die Mormonen, aber es gibt dadurch noch verschiedene andere die uns näher stehen, aber ich werde jetzt aus Zeitgründen da nicht sehr drauf eingehen. Das war Punkt 4. Und das fünfte ist, wenn das Evangelium verfälscht wird. Paulus sagt an die Galater, wenn auch ein Engel oder wir euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, was ihr von uns gelehrt bekommen habt, dann sei der verflucht. Und nur um einmal kurz als Stichpunkte zu erwähnen, was würde denn unbedingt zu dem Evangelium, wie Paulus es predigt, dazu zählen? Welche einzelnen Fakten? Das ist nicht vollständig, aber also wirklich die wesentlichen. Jesus ist Mensch geworden als Gott. Er ist am Kreuz gestorben für uns. Er ist leibhaftig auferstanden. Es war ein stellvertretender Sühnetod. Wir können nur durch Glauben gerettet werden, nur allein aus Gnade, ohne Werke. Das sind nur die wichtigsten von ein paar anderen wichtigen Punkten. Das Evangelium verfälschen oder verwässern darf nicht Bestandteil dessen sein. Das sechste ist, wenn ein grob unmoralischer Lebensstil gelebt wird, auch dann können wir uns nicht mit einer Organisation oder mit einer anderen Gemeinde vereinen, denn Paulus sagt, dass wir die Werke der Finsternis meiden sollen. Wir dürfen nicht Gemeinschaft mit ihnen haben. Und von solchen müssten wir uns auch innerhalb unserer Gemeinde trennen, wenn jemand grob moralisch schlecht lebt und auch unbußfertig ist, dann muss man sich von ihm trennen. So etwas dürfen wir in keiner Hinsicht zulassen. Etwas, was zunehmend bedeutungsvoller wird in unserer Gesellschaft, ist sechstens. Nee, das ist siebtens. Siebtens, der letzte Punkt. Wenn die Hölle geleugnet wird oder Allversöhnung gelehrt wird, dass alle Menschen gerettet werden, egal was sie tun, egal ob sie sich bekehren oder nicht, Gott wird letztlich alle Menschen retten. Das können wir so nicht mittragen. Nun, das erinnert ein bisschen an die fünf Solas der Reformation, damals von Martin Luther. Ja, er sagte, nur die Schrift, allein die Gnade, allein der Glaube, allein Christus und allein Gott gehört die Ehre. Nun, ich werde aufgrund der Zeit auf die vielen einzelnen Bereiche nicht eingehen, aber es gibt viele verschiedene Irrlehren, die in unseren Tagen teilweise sehr populär sind, sehr weite Kreise schlagen, überwiegend übers Internet, aber sie erreichen uns auch in unserer Stadt und das ist nochmal extra Vorträge. Jetzt möchte ich zu dem kommen, was ich schon am Anfang gesagt hatte. Wie kann es sein, dass Liebe und Furcht die vollkommene Einheit bilden? Nun schaut euch mal den letzten Vers an, Vers 33. Nun sagt Paulus wie in einer Zusammenfassung, als würde er sagen, ja, jetzt habe ich euch so viel gesagt, ich habe euch so viel Lehre dazu gegeben und nun sage ich auch euch, doch auch ihr, was sind so die wichtigsten Dinge, die Mann und Frau, an die sie nochmal erinnert werden müssen, nachdem er einen langen Vortrag geschrieben hat. Jeder von euch liebe seine Frau wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Was mich verwundert hat, war die Tatsache, dass Paulus in Bezug auf die Frauen immer gesagt hat, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Und das ist ja schon mal eine schwierige Sache in unserer Gesellschaft ganz besonders, aber auch im Ausleben an sich. Und ihr Männer liebt eure Frauen, das hört sich schon mal ganz gut an. Und hier bei der Zusammenfassung sagt er aber nicht, ihr Männer liebt eure Frauen wie euch selbst und ihr Frauen ordnet euch euren Männern als dem Herrn unter. Denn er sagt, ihr Männer, ihr Frauen, erweist den Mann Ehrfurcht. Und wörtlich heißt es sogar, fürchtet euren Mann. Und ich habe mich gefragt, wie bringt man das zusammen, nachdem Paulus hier von so einer Einheit geschrieben hat, dass er dann sagt, aber auch ihr lebt diese Einheit. So wie Christus und Gemeinde sollt auch ihr Mann und Frau diese Einheit leben, also doch auch ihr. Und dann sagt er, der Mann liebe die Frau wie sich selbst. Christus hat uns geliebt wie sich selbst. Und die Frau erweise dem Mann Ehrfurcht oder sie fürchte ihren Mann. Nun, vielleicht müssen wir noch mal ausführlicher über Gottesfurcht erinnert werden. Aber Gottesfurcht ist nicht einfach eine Sache, wo wir zitternd vor ihm stehen und hoffen, dass wir nicht bestraft werden. Und dass wir das Gericht irgendwie überleben. Du überlebst es nicht, keine Angst. Wenn du nicht gerettet bist, wenn Christus nicht für dich das Gericht getragen hast, überlebst du das Gericht nicht und du kommst hinein. Aber es gibt noch eine andere Art von Furcht, selbst die, die gerettet sind. Stellt euch einmal vor, ihr steht vor einem wirklich gewaltigen Wasserfall. Also es ist so furchterregend, es ist so ein Donnern, eine Gischt, die schon 50 oder 100 Meter weiter spürt ihr schon die Spritzer. Und je weiter ihr kommt, ihr könnt euch gar nicht mehr unterhalten. Das ist so ein Donnern, dieser Wasserfall. Wir stehen davor, wir sind in so einer atemberaubenden Paralyse, also schon fast gelähmt von der Schönheit und der Majestät. Es zieht uns hin, wir wollen stehen bleiben und weiter anschauen, wir wollen den Moment genießen und kein einziger von euch wagt es, den Wasserfall runterzuspringen. Und kein einziger wagt es, sich unter diesem Wasser zu stellen auf einen Stein und dann zu gucken, wie die Dusche ist. Das Wasser spült dich wie nichts weg. Und doch ist es so furchterregend und so besonders und so staunensvoll. Und Menschen nehmen viel auf sich, um solche Dinge zu sehen. Oder ich habe ein Bild gesehen von einem, ich glaube, die blauen Tränen des Meeres, wird das von den Leuten gesagt. Das sind so, das Wasser kommt blau angeflossen an einem Strand in Taiwan. Das ist eine bestimmte Meeresalge, das sind Giftstoffe, also deswegen die Tränen. Aber so wie man das sieht, vor allem wenn es gerade dunkler wird und dieses blaue Leuchten angeflossen kommt, das ist schon etwas Beeindruckendes. Das ist etwas, was uns fasziniert und was uns aber auch gleichzeitig so ein bisschen auf Abstand hält. Oder wir können einen Vulkan nehmen. Es ist eine Liebe zum Vulkan. Es gibt Leute, die wollen dahin, wo ein Vulkan ausgebrochen ist, das wollen sie sehen. Sie sind fasziniert davon, aber keiner geht rein. Und das ist ungefähr das, noch ein paar Stufen schöner, wenn wir auf Gott und seine absolute Majestät schauen. Und wir sehen Gott, wie er ist und wir sind voller Ehrfurcht vor ihm, voller Erstaunen. Es ist ein Zittern an der Freude, die wir an Gott haben. Das ist die vollkommene Ehrfurcht. In dieser Beziehung zu Gott, in diesem, was dem Wort Respekt gleichkommt, aber noch viel mehr als einfach nur Respekt ist. Dieses Wort wird gebraucht, wenn von jemandem die Furcht erwartet wird, zu Furcht an jemanden, der ihn vollkommen liebt. Und schaut mal, Gott liebt den Menschen und er sagt, der Mensch soll ihn fürchten. Gott, der Vater, liebt Jesus Christus. Jesus Christus hatte diese Ehrfurcht, diese Gottesfurcht zu seinem Vater. Und hier wird jetzt auch von Mann und Frau gesagt, so wie diese Beziehung von Gott und Menschen in Liebe und Ehrfurcht, in Furcht, vollkommen zu einer Einheit wächst, wie Gott sie möchte in Jesus Christus. So wie sie zwischen uns und Christus ist. Christus liebt uns vollkommen, wir fürchten ihn. 2. Korinther 7,1, die Furcht, Gottesfurcht ist nötig, um in der Heiligung vollkommen zu werden. Nur in dieser Gottesfurcht, in dieser staunenden Liebe zu Gott, in dieser Hochachtung, die uns das Zittern beibringt, ist diese vollkommene Einheit überhaupt möglich. Und auch hier bei Mann und Frau sagt Paulus, die Frau soll so ihren Mann fürchten, wie die Gemeinde Christus es gegenüber tut, wie die Menschen es Gott gegenüber tun, in dieser Ehrfurcht, in diesem Respekt, nicht im Sinne von, ich habe Angst vor ihm. Und dann gibt es hier noch etwas, und das werde ich euch jetzt nicht erklären, das müsst ihr mir einfach glauben, und ihr könnt das alles studieren. Ihr sollt es gerne prüfen. Aber aufgrund der Zeit will ich nur noch eine Sache. Hier gibt es ein ganz kleines Wort in Vers 33, das die meisten Übersetzungen nicht übersetzen. Man kann sich ein bisschen darüber streiten, wie man das übersetzen soll. Es ist wirklich schwierig. Das Wort, dieses kleine Wort griechisch, ina, wird aber immer dann benutzt, wenn man einen Nebensatz einleitet, der einen abhängigen Bezug zu der Behauptung davor hat. Die Behauptung davor ist der Befehl, ihr Männer liebt eure Frauen wie euch selbst. Und dann kommt dieses Ina und dann heißt es, die Frau fürchte ihren Mann. Das heißt, die Beziehung oder die Art, wie die Frau ihren Mann Ehrfurcht und Respekt entgegenbringt, ist ein Widerspiegeln der Liebe, die sie von ihrem Mann bekommt. Man könnte schon fast sagen, lieber Mann, liebe die Frau so sehr wie dich selbst, dass sie aufgrund deiner Liebe so voller Respekt und Ehrfurcht vor dir ist, dass sie beginnt, dich so zu bewundern und dich in dieser Art und Weise zu fürchten. Nicht Angst vor dem Mann zu haben, dann ist nämlich etwas schiefgelaufen, sondern dieses Bewundern, diesen Respekt vor dem Mann zu haben. In gewisser Weise gibt es hier eine Abhängigkeit voneinander. Und doch ist es keine automatische Sache. Es ist nicht etwas, wo die Frau sagen kann, Herr Mann, jetzt beweise dich mal, ne? Und bist du nicht vollkommen liebst, gibt es von mir keinen Respekt. Die praktische Anwendung des Ganzen ist folgende. Schaue auf das, was dein Mann an respektvollem und liebenswertem hat. Und das bewundere. Und such dir nicht immer die Dinge aus an deinem Mann, die gerade nicht schön sind. Und dann hackst du drauf rum. Die wirst du immer finden. Dann würde jede Frau wirklich immer eine Ausrede haben, weshalb sie ihrem Mann nicht Ehrfurcht oder Respekt entgegenbringen bräuchte. Aber das ist es nicht, was Gott hier sagt. Sondern Gott sagt, schau auf deinen Mann, nicht auf den des Nachbarn, sondern auf deinen Mann, schau ihn. Und überall dort, was auch immer du Respektvolles und Lobenswertes an ihm findest, respektiere, halte ihn in Ehrfurcht und achte es besonders. Aber an den Mann ist kein geringerer Aufforderung, liebe deine Frau, so wie du deine Hand, deinen Bauch und deine Beine liebst, wie dich selbst. Wo du sagen würdest, ich tue alles, damit es mir gut geht oder ich, was auch immer ich kann, wir sorgen für uns. Niemand lässt sich einfach hungern, einfach so. Wir sorgen für unsere Frauen genauso, wie wir für unseren eigenen Körper sorgen. Wir sollen sie genauso lieben, wie wir unseren eigenen Körper lieben. Liebt einander, wie Christus euch geliebt hat. Besonders ihr Männer, liebt eure Frauen wie euren eigenen Körper, so wie Christus sich hingebend geliebt hat. Und ihr Frauen, seid respektvoll euren Männern gegenüber. Sucht das Respektwerte, das Ehrenswerte und erhebt es. Und auf diesem Wege wird eine wunderbare Eheeinheit möglich sein. Eine Eheeinheit, die widerspiegeln wird, wie die Einheit zwischen Christus und seiner Gemeinde da ist. Eine Einheit, die widerspiegelt, wie die Einheit in der Gottheit da ist. Ihr werdet eine Einheit leben können, die euch ein Stück weit weiterhelfen wird, wenn ihr denn in dem Studium bleibt, was Einheit unter Christen aus biblischer Sicht sein soll, die euch ein Stück weit weiterhelfen wird, zu erkennen, was ist es, was Einheit verbindet und was ist es, was trennt und wo man Grenzen setzen muss. Möge der Herr euch sehr viel Weisheit und auch viel Freude an einem solchen Eheleben schenken. Und alle, die nicht verheiratet seid, ihr seid Teil der Braut Christi, die Hochzeit wartet im Himmel auf euch, wenn sie auf der Erde nicht stattfindet. Lasst uns nochmal gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Es ist wirklich sehr, sehr inhaltsreich. Und es gibt ganz viele Dinge, die wir heute nur ansatzweise gesehen haben. Und auch ganz viele Fragen sicherlich, die noch offen geblieben sind. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst, in unseren Ehen und in unserer Gemeinde Einheit zu leben. Sie wirklich zu leben, aus Liebe zu dir, in Gottesfurcht. Und dass wir überall dort, wo wir mit Andersgläubigen, also mit mit anderen Christen zusammenarbeiten, dass wir darauf achten, dass wir dein Wort nie beschneiden, dass wir dein Evangelium auf jeden Fall in seiner Reinheit bewahren und dass die Einheit immer in dir ist. Schenk uns dort vor allem aber auch liebevolle und sehr respektvolles Verhalten den anderen gegenüber, dass wir auch lernen, gnädig zu sein und auf dich hinzuweisen, gerade dort, wenn wir feststellen, dass Dinge vorhanden sind, mit denen wir uns nicht zusammenschließen können oder wollen oder unsicher sind. Hilf uns wirklich bitte in dieser Hinsicht, deiner würdig zu leben, des Evangeliums würdig zu leben. Amen.